Guten Morgen, liebe Geschwister. Ich grüße euch als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte. So schreibt Paulus an die Kolosser zum Beispiel. Ja? Und das dürfen wir für uns in Anspruch nehmen. Insofern wir den Herrn Jesus Christus als unseren persönlichen Herr und Retter erkennen durften. Ich möchte auch noch Grüße weitergeben von Peter und Susanne. Und aus Zwernberg an alle Geschwister und auch von Hermann und Ursel. Die mögen, glaube ich, auch zuhören. Und damit grüße ich auch ganz herzlich alle Geschwister, die auf elektronischem Wege uns zugeschaltet sind. Ja, danke für die Einleitung vom Rainer. Und da ist mir auch wichtig geworden, in Kolosser 3, wo Paulus davon spricht, dass wir alles, was immer wir tun sollen, im Namen des Herrn Jesu tun sollen. Und das ist dem Paulus so wichtig, dass er in Vers 23 das praktisch noch einmal mit anderen Worten, ja, wiederholt. Genau denselben Zusammenhang, was irgend ihr tut, arbeitet, und da heißt es wörtlich sogar aus der Seele. Und nach der Schrift ist ja die Seele repräsentiert die Person des Menschen. Die Seele ist es, die sündigt. Deshalb hat der Herr Jesus seine Seele als Lösegeld gegeben anstelle unserer Seelen, ja, damit die wieder an der Verhaftung des Todes freigekauft werden. Deshalb heißt es, sollen wir alles aus der Seele tun. Das heißt, hinter allem, was wir tun, sollten wir mit unserer ganzen Person stehen. Ja? Sonst ist es Fake, ja, sagt man heute. Also sonst ist es Täuschung. Ja, wenn ich nach außen freundlich bin und innen würde ich gern den anderen auf den Mund schießen, ja, dann stimmt da was nicht. Ja? Dann stimmt das Innere und das Äußere nicht überein. Und irgendwann wird es sichtbar. Und das merken auch die Ungläubigen, für die wir ein Zeugnis sein sollen. Wenn wir nicht authentisch leben, ja, dann kommt das Zeugnis nicht an. Und das merken die Leute, ja, auch wenn sie nichts sagen. Ja, und jetzt gehen wir in unser Thema rein. Und wir hatten das letzte Mal, gestern Abend mit 2. Thessalonicher 2 beschäftigt. Und ich lese jetzt zunächst einmal die Verse 1 bis 10 und ihr werdet merken, dass ich in Vers 3 etwas anders wiedergebe, als es dort steht. Ganz bewusst. Wir bitten euch aber, Brüder, 2. Thessalonicher 2, Abvers 1, um der Gegenwart oder der Ankunft der Parousie unseres Herrn Jesu Christi willen, in Klammer, seine sichtbare Wiederkunft auf diese Erde, und zweitens, und unseres Hinaufversammeltwerdens zu ihm hin. Das ist die Entrückung, das sind die beiden Themen, die der Paulus in dem Kapitel 2 behandelt, zumindest bis Vers 12. Dass ihr nicht schnell erschüttert werdet in der Gesinnung oder aus der Fassung gebracht werdet, noch erschreckt, weder A durch Geist, noch B durch Wort, noch C durch Brief als durch uns, als ob der Tag des Herrn, also der 70. Siebener nach Daniel 9, Klammer zu, da wäre. Lasst euch von niemanden auf irgendeine Weise verführen, es sei denn, dass zuerst das Weggehen oder die Entrückung komme und dann geoffenbart worden sei der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, welcher widersteht und sich selbst erhöht über alles, was Gott heißt oder ein Gegenstand der Verehrung ist, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt, in Klammer, der in Jerusalem stehen wird, Klammer zu, und sich selbst darstellt, dass er Gott sei. Und jetzt kommt ein Unterbruch in dem Text, in dem Paulus in Vers 5 sagt, erinnert ihr euch nicht, ihr Thessalonicher, dass ich dies zu euch sagte, als ich noch bei euch war? Und es waren ja wenige Wochen oder Monate, die der Paulus nur in Thessalonich zubrachte damals. Und jetzt wisst ihr, was zurück oder aufhält, dass er zu seiner Zeit geoffenbart werde, nämlich der Mensch der Sünde. Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam, nur ist jetzt der, welcher fest oder zurückhält, bis er aus dem Weg ist. Und dann wird der Gesetzlose, in Klammer das zweite Tier, geoffenbart werden, von den der Herr Jesus verzehren wird durch den Hauch seines Mundes. Geschrieben in Offenbarung 19, Klammer zu. Und vernichten durch die Erscheinung seiner Gegenwart, der körperlichen Gegenwart, dann nach Vers 1, Parousie, steht dasselbe Wort, ihn, dessen Ankunft nach der Wirksamkeit Satans ist, in aller Macht und allen Zeichen und Wundern der Lüge und in allem Betrug der Ungerechtigkeit denen, die verloren gehen. Darum, dass sie die Liebe zur Wahrheit oder der Wahrheit nicht annahmen, damit sie errettet würden. Und wir müssen uns hier bei dem Vers 10 auch merken, dort geht es nicht um das Evangelium für den Leib des Christus, sondern es geht um die Botschaft, die während des 70. Siebeners gepredigt wird. Und das ist die Botschaft der Königsherrschaft einerseits und des äonischen Evangeliums durch einen Engel in Offenbarung 14, Vers 6 und 7 andererseits. Die Botschaft, die Leute, die nicht annehmen, die trifft dann dieser Zorn ganz besonders. Aber jetzt im Einzelnen. Ihr habt festgestellt im Vers 3, das hatten wir gestern behandelt, da steht nicht Abfall im Griechischen, obwohl dort das Wort Apostasia steht und da steht sogar der bestimmte Artikel davor, haben wir gelernt, und ein bestimmter Artikel hebt etwas aus einem allgemeinen Verständnis heraus. Und man hat diese Übersetzung wahrscheinlich deshalb einfach genommen, weil an der anderen Stelle in Apostelgeschichte 21, wo dieses Wort auch vorkommt, dort bedeutet dieser Abfall, die Apostasia, eine Abweichung von Mose und von den Lehren des Gesetzes. Und das hat man dem Paulus vorgeworfen und hat gesagt, der Paulus, der hat nichts mehr zu sagen, denn er hat sich vom Gesetz abgewandt. Und das ist eine geistliche Abweichung, ein geistliches Weggehen von etwas. Und wir haben auch gelernt gestern, dass sowohl das Zeitwort für Apostasia, das Aphistemi, hat zweierlei Bedeutungen. Und zwar einmal eine physische Bedeutung, ein wirkliches Weggehen von jemand, von einer Sache. Ja? Und es hat auch eine figürliche oder geistliche Bedeutung, eine Abweichung vom Evangelium oder vom Gesetz. Und jetzt muss man, um korrekt zu übersetzen, muss man den Zusammenhang beachten, indem ein ganz bestimmtes Wort gebraucht wird. Mache ich das nicht, dann kommt da Unsinn raus. Ja, das wissen wir, wenn wir vom Englischen zum Beispiel ins Deutsche was übersetzen, dann können wir oft nicht eine 1:1 Übersetzung machen, sondern wir müssen den Zusammenhang im Englischen erfassen und den dann in deutschen Worten wiedergeben. Wir können nicht 1:1 übersetzen. Das geht nicht. Und jetzt habe ich gestern versucht nachzuweisen, und ich danke euch, dass ihr so geduldig wart, bis zum Ende zuzuhören. Man kann das auch sehr einfach nachweisen, es dauert eine Weile, aber es ist klar, dass hier jetzt nicht einfach auch Abfall steht, sondern dass der Paulus, wie er auch andere Worte synonym für das Wort Entrückung verwendet, er hier die Apostasia als ein Synonym für die Entrückung verwendet. Und er sagt daher, es muss, damit der Tag des Herrn überhaupt erscheinen kann, muss vorher die Gemeinde aus dem Weg sein. Weil die, das kommen wir nachher dazu, die hält, beziehungsweise über die Gemeinde hält Gott diese ganzen Entwicklungen auf. Ja? Das ist der Hintergrund und das muss vorher sein. Wenn wir diese Entrückung an der Stelle, wenn wir das richtig verstehen, und Wir haben gestern ja auch andere Stellen angesehen, wo der Paulus zum Beispiel vom Tag Jesu Christi redet. Und wir wissen automatisch, das ist der Tag, wenn der Herr seinen Leib zu sich nach oben zieht und sich mit dem Leib vereinigt. Das ist sein Tag. Wie der Tag einer Braut, was ist der Tag einer Braut? Das ist der Tag, an dem die Hochzeit gefeiert wird. So wird sie normalerweise das verstehen und auch der Bräutigam. Ja, das ist ihr Tag und da geht es nur um sie bei dieser Feier. Ja? Und so ist der Tag Jesu Christi die Vereinigung seines Leibes, seines Erbteils in den Heiligen, wie Paulus das in Epheser 1,18 nennt. Das ist die Vereinigung zwischen Haupt und Gliedern. Das ist sein Tag. Verwendet Paulus dreimal und nur dort im Philipperbrief. Ja? Aber eindeutig ein Synonym für die Entrückung. Und so bedeutet hier das Wort Apostasia, das Weggehen oder der Abflug im Flughafen heißt Departure und Arrival, also Ankunft und Abflug. Ja. Unser Eingang, bald hoffentlich, ist der Abflug, ja, da wo wir rein müssen und uns zubereiten lassen darauf. Ja, das nochmal als kurze Wiederholung. Die anderen Details, die mögt ihr, wenn ihr wollt, dann nachhören. Und jetzt gibt es natürlich eine weitere Konsequenz aus dem, was wir jetzt in Vers 3b gelernt haben, für das, was in den nächsten Versen folgt. Die Konsequenz für was und wer festhält oder aufhält. Was wir über den Weggang oder den Abflug des Leibes Christi, das hinaufversammelt werden zu ihm hin, Vers 1 betrachteten, dass er vor der Offenbarung des Menschen der Sünde, des Sohnes des Verderbens, nämlich des ersten Tieres aus Offenbarung 13 stattfindet, das wirft natürlich auch ein Licht auf das Verständnis der folgenden Verse. Zur Erinnerung, in dem Abschnitt ab Vers 1 behandelt Paulus erstens die Gegenwart oder die Ankunft unseres Herrn Jesus, seine sichtbare Wiederkunft, ab der er dann seine Königsherrschaft auf der Erde aufrichtet, von Zion aus. Ja. Und zweitens unser, das ist das hinaufversammelt werden zu ihm hin. Ja. Das muss vorher sein. Ja. Diese Aussagen Paulus, die bilden die Überschrift für den ganzen Textzusammenhang bis Vers 12. Und Vers 5 entsprechend hatte Paulus alles, was er in den beiden Briefen sozusagen komprimiert zusammenfasst, den Thessalonichern schreibt. Das hat er in aller Breite während seines Aufenthaltes in Thessalonich diesen noch Säuglingen in Christo quasi verkündigt. Und da sie noch unbefestigt waren, konnten dann falsche Lehrer und gefälschte Briefe diese Geschwister durcheinander bringen. Und die haben dann gesagt, ja, jetzt sind ja Geschwister gestorben. Und der Paulus hat gesagt, wir alle erleben die Entrückung. Ja, und dann haben sie Drangsale gehabt. Und jetzt sind welche Leute gekommen, das ist ja der Beweis, dass er in der Drangsal drin lebt. Ja? Und es war nicht so, der Adolf Heller hat es gern immer wieder gesagt, die Gemeinde erlebt die Drangsale der Letztzeit und Israel muss die Drangsal der Letztzeit ertragen. Ja, die Drangsal, das ist auch so ein bestimmter Ausdruck, die Drangsal ist nichts anderes als ein Synonym für den 70.7er. Und Drangsale, das ist das, was du und ich täglich erleben, ja, bis der Herr uns hier wegnimmt, entweder durchs Grab oder direkt zur Entrückung. Ja. Und das sind zweierlei Sachen. In Vers 6 und 7 beschreibt er nach der Einfügung von Vers 5 weiter, indem er aus Vers 3b und 4 folgenden Schluss zieht. 2. Thessalonicher 2, 6 und 7, ich lese es noch einmal vor. Und jetzt wisst ihr, in Klammer, ihr Thessalonicher und alle, die es heute lesen, Klammer zu, A, was festhält, dass er, nämlich der Mensch der Sünde, das erste Tier zu seiner Zeit geoffenbart werde. Vers 7, denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam, nur ist jetzt der, welcher festhält B, bis er aus dem Weg ist. Das heißt, nach Vers 6 und 7 wussten also die Thessalonicher aus dem Mund des Paulus und dem Brief genau A, was festhält und wer festhält. Und wir haben es uns gefragt schon, ja, wenn es die Thessalonicher wussten, warum dann wir nicht? Ja, warum hat Paulus nicht explizit reingeschrieben, wer das ist? Aber er hat es reingeschrieben, was wir gleich sehen werden. Weil sonst könnte er doch nicht schreiben, so wisst ihr jetzt, da ich das, was ich 1 bis 3 gesagt habe, ja, wenn ihr das verinnerlicht, dann wisst ihr doch ganz genau, was aufhält und wer aufhält. Die mündliche Predigt des Paulus haben wir ja nicht, aber eben seine Briefe. Also können auch wir, wie die Thessalonicher, wissen, was festhält und wer festhält. Es muss aus dem Textzusammenhang hervorgehen. Der Textzusammenhang. Es ist immer wichtig, wenn wir aus der Schrift zitieren und wir nehmen einzelne Verse aus dem Zusammenhang, dann kann man darauf irgendwelche Theorien aufbauen. Aber in dem Moment, wo wir den Vers im Zusammenhang lassen, gibt es nur eine Auslegungsmöglichkeit. Eben aus dem Zusammenhang heraus. Wenn wir das aus Vers 3b erkannte, zu Ende denken, also zuerst der Weggang oder das der Abflug, das hinaufversammelt werden des Leibes Christi und danach erst das Offenbarwerden des ersten Tiers, dann ist auch für uns, wie für die Thessalonicher, klar, was unter A, nämlich was, und unter B, wer gemeint ist. Und deshalb kommt aus dem Textzusammenhang heraus A, was festhält, nämlich die Offenbarung des Menschen der Sünde, ist ganz offensichtlich der noch ausstehende Weggang des Leibes Christi zuerst. Ja? Bevor der Leib nicht weg ist, kann der Mensch der Sünde nicht offenbar werden. Ganz einfach. Textzusammenhang. B. Also kann bis dahin auch niemand wissen, wer das erste Tier ist. Das ist vollkommen logisch. Also braucht uns als Leib Christi nicht zu interessieren, wer genau das erste Tier sein wird. Weil es erst offenbar wird, wenn wir weg sind. Ja, selbst wenn der jetzt hier schon lebt, das kann ja durchaus sein, ja, dann ist für uns nicht wichtig, wer das ist. Wir müssen nur wissen, es kommt einer, der das erste Tier repräsentiert. Und es kommt ein zweiter, der das zweite Tier repräsentiert. Wer ist für uns nicht wichtig. Wichtig ist die Reihenfolge, was hintereinander folgt. Ja? Und das ist klar definiert, hat Paulus hier in dem Text sauber hinterlassen. Deshalb brauchen wir weder diskutieren noch spekulieren, wer das erste Tier ist. Warum? Es kann erst offenbar werden, wenn wir weg sind. Versteht ihr, dass ein Haufen Diskussion damit völlig sinnlos ist? Oder? Ja? Und wenn man ins Internet reinguckt, wer da alles für den Antichristen gehandelt wird und wer das sein könnte und wer jenes sein könnte, alles sinnlos, bringt nichts. Konzentriert euch darauf, euch bereit machen zu lassen für den Abflug. Das ist unser Thema. Ja? Das Wichtigste. Wir müssen aber gleichzeitig wissen, deshalb hat der Paulus ja das sauber chronologisch aufgedröselt hier in dem Text, was nacheinander kommt. damit uns niemand durcheinander bringen kann und sagt, ja, wir leben jetzt in der Drangsal, das sieht man an den 10, 15 Punkten, die die Leute dann aufzählen. Das ist Unfug. Ja, das bringt nichts. Wir sind natürlich in der Vorbereitung auf das alles. Ja. Welche Brüder hätten vor 50 Jahren sich vorstellen können, dass man heute in der Lage ist, jede einzelne Person in der Welt per Elektronik zu verfolgen, was die treiben und was die denken? Ja, das ist technisch möglich. Es ist auch möglich, ein Mahlzeichen zu erteilen, eine digitale ID. Aber wir brauchen uns keinen Kopf machen darüber, ob die digitale ID das Mahlzeichen ist, solange nicht jemand kommt und die Anbetung daran verknüpft. Genau das ist ja bei dem Mahlzeichen der Fall. Also solange keiner eine Anbetung von uns fordert, ist egal, ob das denn das Mahlzeichen ist oder nicht. Ja? Und da wir vorher weggenommen werden, ist für uns die Frage des Mahlzeichens obsolet, die ist unnötig. Wir brauchen uns keinen Kopf machen. Wir sehen aber, wenn es solche Sachen gibt, die dafür geeignet sind, wie nahe wir diesem Zeitabschnitt sind. Und wir wissen dann, wenn der hier ist, dann findet die Entrückung irgendwo hier statt. Also vorher. Umso dringender lasst uns einander zubereiten auf diese Zeit. Also wer festhält, ist ganz einfach der Leib des Christus, aber letztlich ist es ja der Christus selber, das Haupt des Leibes, der über seinen Geist in jedem Leibesglied persönlich gegenwärtig ist auf dieser Erde. Galater 4, Vers 6 könnte man lesen oder Römer 8, Vers 10 oder Epheser 3, 17 oder Verse Kolosser 1, 26 und 27, überall ist da davon die Rede, dass der Christus in uns gegenwärtig ist. Der Leib Christi muss also erst aus dem Weg geräumt sein, hinaufgesammelt werden zu ihm hin. Vorher kann der Mensch der Sünde nicht offenbar werden. Und das alles erledigt unser Herr und Haupt selber. Er macht es, indem er seinen Leib hier am Leben erhält und in der Zubereitung erhält. Und die schiere Gegenwart des Leibes ist ein aufhaltendes Moment, ja, für das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, was er dann in Vers 7 zum Beispiel noch nennt. Denn der Leib des Christus ist ja ein Teil von ihm selber. Es ist seine Vervollständigung. 1. Korinther 12, Vers 13, da erklärt Paulus und definiert, was der Christus ist. Es ist Haupt und Glieder zusammen. Steht zum ersten Mal in dieser direkten Definition in 1. Korinther 12, Vers 13. Ja. Es gibt noch einen Hinweis in Römer 12 auf diesen Zusammenhang, aber explizit steht es zum ersten Mal in 1. Korinther 12. Haupt und Glieder sind eine untrennbare organische Einheit. Der Satz steht ja sogar, ich lese es jetzt vor, ich habe den Vers nur verdreht, es ist 1. Korinther 12, Vers 12. Denn gleich wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich viele ein Leib sind, also auch der Christus. Das erste Mal, dass hier Christus nicht als Haupt alleine genannt wird, sondern die Summe aus Haupt und Gliedern. Und so dürfen wir eben uns als Teil des Christus sehen. Ja, wir müssen uns so sehen, weil die Schrift es sagt. Und das ist doch der einfach logische Sinn unseres Textzusammenhangs, und zwar im weiteren Sinn beider Thessalonicher Briefe und im engeren Sinn der unseres Abschnitts in 2. Thessalonicher 2, 3b bis 7, dass eben das, was aufhält, der Weggang des Leibes Christi ist, der Abflug, die Entrückung, und dass er er das Haupt, das ist, was den Antichristen aufhält und seine Offenbarung bis dato verhindert. Noch eine sehr einfache Überlegung. Der Abfall, falls diese Übersetzung korrekt sein sollte, was sie nicht ist, kann von der Logik her den Menschen der Sünde nicht von seiner Offenbarung abhalten. Denn der Mensch der Sünde, das erste Trier, das bringt ja den Abfall zum Vollmaß. Ja? Also der Antichrist wird sich ja wohl nicht selber aufhalten, ja? Indem er viel Abfall erzeugt. Ja, also von daher ist schon eine sprachliche Unlogik in der Übersetzung. Habe ich zig Jahre nicht gemerkt. Ja, musste alle Auslegungen, die ich selber geschrieben habe, in die Tonne werfen, habe ich sehr gerne getan. Ja, ein Irrtum, den gibt man normalerweise geschwind nicht so leicht auf, aber wenn man merkt, dass das ein Fatalirrtum ist, warum sollte ich das nicht aufgeben? Es kommt ja viel Besseres nach dem Irrtum, oder? Und ich stehe auch nicht da und verurteile Brüder, die das anders sehen. Die dürfen das so sehen. Ja? Ich habe es ja auch lange gezählt, zig Jahre. Ja, eben, was hält auf die Entrückung und wer? Der Christus, der wegen seines hier unten vorhandenen Leibes das Offenbarwerden des Menschen der Sünde zurück- oder aufhält. Es ist ja auch etwas für seinen Leib, dass er die Offenbarung des Menschen der Sünde aufhält. Wenn wir nämlich lesen, was in Offenbarung 13 geschrieben steht, dann wird uns Angst und Bang, ja, was die Menschen, die dann leben müssen, ertragen müssen. Und davon hält jetzt der Christus selber seinen Leib in Bewahrung und hält damit das Offenbarwerden des Menschen der Sünde auf. Eine Analogie auf der Ebene Israels ist zum Beispiel die Verkürzung der Tage der Drangsal für Israel, die Zeitspanne des 70. Siebeners im weiteren Sinne und die zweite Hälfte im engeren Sinne. Denn der Herr Jesus erklärt in der Version Matthäus 24, 22, also seiner Endzeitrede für die 12 Apostel, Matthäus 24, 22, und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, also die zweimal 1260 Tage oder zweimal dreieinhalb Jahre, so würde kein Fleisch gerettet werden. Also selbst die Tiere würden das nicht überleben, weil Fleisch ist ja Mensch und Tier. Ja. Aber um der Auserwählten willen, die eben in diesem Zeitraum noch leben, werden jene Tage verkürzt werden. Es sind aber andere Auserwählte. Ja, das sind die Leute, die der Herr auserwählte, dass sie nach der Entrückung bis zu seinem sichtbaren Kommen auf dieser Erde leben. Das sind auch Auserwählte. Bestätigt und präzisierend schreibt Markus zu dem gleichen Text in Markus 13, Vers 20. Markus 13, Vers 20. Und da gibt es auch wieder eine schöne Besonderheit, da heißt es einfach, und wenn nicht Herr, da steht nicht der im Griechischen, da steht kein bestimmter Artikel. Und damit ist es eine Referenz, wenn nicht Yahweh, alttestamentlich gelesen oder hebräisch gelesen, würde da stehen, wenn nicht Yahweh die Tage verkürzt hätte, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen, die er auserwählt hat, hat er die Tage verkürzt. Also der Herr selber hat bestimmt, der und die und die und die, die müssen da drin leben. Und deshalb muss ich das Elend dieser Tage so zusammenstreichen, dass die das geistlich überleben. Ja? Dass sie zum Beispiel ihre Ermordung hinnehmen. Ja, dass sie die Kraft bekommen, sich umbringen zu lassen, um des Namens Jesu willen. Das gibt es ja auch heute schon. Die meisten Gotteskinder werden ja verfolgt. Ja, das ist der größte Anteil. Vielleicht sind es sogar 80, 90%, ich weiß es nicht genau. Open Doors zum Beispiel, ja, da kann man sowas nachforschen. Ja, also verkürzte der Herr die Drangsalszeit, um der Auserwählten aus seinem Volk und aus den Nationen, die er selber auserwählte. Alle die, welche die Drangsal erleben müssten, sonst würde kein Fleisch, also weder Mensch noch Tier, das überleben. Und logischerweise hängt ja auch genau das mit unserem Thema im 2. Thessalonicher 2 zusammen. Das sind ja beides Dinge, die einen bewahrenden Charakter haben. Ja? Einerseits bewahrt der Herr seinen Leib, er bewahrt aber auch Israel und die Nationen, dass der letzte Weltherrscher jetzt noch nicht auftreten darf. Das ist ja eine Bewahrung nach dem, was wir über die beiden Tiere lesen in der Offenbarung. Und wenn wir Offenbarung 7 und 14 lesen, da gibt es eine unzählbare Schar, die selbst aus der großen Drangsal heraus noch für den Glauben an Christus, ja, zumindest für den Glauben an Gott, der die Himmel und Erde gemacht hat, die Gott da herausruft. Ja, das schafft der trotz der Gegenwart der beiden Tiere. Und die sind so überzeugt, dass sie sich auch umbringen lassen zu dem Zeitpunkt. Vers 7, jetzt A, da heißt es, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon wirksam, so Paulus hier, also bereits während der Leib Christi gesammelt und zur Reife gebracht wird für den Tag Jesu Christi, den Tag der Entrückung. Und danach wird die Gesetzlosigkeit in Form der beiden Tieren offenbar. Ja, jetzt schon sagt ja auch Johannes in 1. Johannes 2 und 4, der Geist des anstatt Christus, der ist ja schon da, aber er ist noch nicht total offenbar. Er kann sich noch nicht voll entfalten. Und der Grund ist einfach, weil der Leib des Christus noch da ist. Und der Herr bewahrt uns ja auch davor und damit Israel und selbst die Nationen, dass der jetzt nicht einfach schon wüten kann, so wie er das dann tun wird während der letzten 7 Jahre. In Matthäus 24, Vers 12 wird es auch genannt, da sagt der Herr Jesus, und wegen des Überhandnehmens oder der Multiplikation, könnte man das sogar übersetzen, also ein mathematischer Begriff, der Gesetzlosigkeit wird die Liebe in den vielen erkalten. Ja, das heißt, dieses total Überhandnehmen kann erst dann stattfinden, wenn der Leib des Christus weg ist. Und es kommt, das fällt zusammen in die Zeit, wo dann die beiden Zeugen auftreten. Ja. Jetzt will ich an der Stelle noch darauf eingehen, was der Herr Jesus zum Beispiel seinen Jüngern gesagt hat. Der Paulus schreibt der Gemeinde in 1. Thessalonicher 1, Vers 10, seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er auferweckt hat aus den Toten, Jesum, der uns errettet, weg von dem kommenden Zorn. Weg von dem kommenden Zorn. Das ist der Ausdruck, wo Paulus sagt, Leute, ich brauche euch, was den Zeitpunkt anbelangt, gar nichts schreiben, sagt er in 1. Thessalonicher 5. Unsere Aufgabe ist ganz einfach, den Herrn Jesus jeden Tag, zu jedem Zeitpunkt zu erwarten. Erwarten ist deutlich mehr als Hoffnung. Ich hoffe, dass es heute nicht mehr regnet. Es hat schon genügend geregnet. Aber ob es dann nicht regnet, das ist offen. Ja. Aber ich erwarte zum Beispiel, dass der Herr heute kommen kann. Ja. Und der könnte jetzt kommen, ja, sodass wir gar nicht mehr heim müssen. Die aus der Versammlung. Und deshalb hat der Vater über die Zeitpunkte gewacht und sie festgelegt. Und er hat uns gesagt, Leute, hütet euch davon, irgendein Datum berechnen zu wollen. Das ist Unsinn. Lasst es bleiben. Hat er nicht zum Beispiel den Aposteln geantwortet auf die Frage, als er 40 Tage lang nach seiner Auferstehung über die Königsherrschaft der Himmel geredet hat, zu ihnen 40 Tage lang geredet. Und da sagen die am Ende der 40 Tage, ja Herr, ja wann kommt es jetzt endlich? Du hast jetzt 40 Tage darüber geredet, was du uns nicht gesagt hast. Wann? Und was sagt der Herr Jesus jetzt dann in Apostelgeschichte 1, 6 und 7? Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit, also während wir noch leben, ja, dem Israel die Königsherrschaft wieder her? Er sprach aber zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festsetzte. So heißt es wörtlich. Und jetzt ist doch so, der Herr Jesus, der hat weder Ja noch Nein auf die Frage geantwortet. Er hat auch nicht gesagt, wir können dir so blöd fragen, und er hat auch nicht gesagt, die Frage ist gar nicht erlaubt. Alles das hat er nicht gesagt. Was bedeutete das für die 12 Apostel? Es bedeutete ganz einfach, wir haben den uns gegebenen Auftrag nach Matthäus 10, ja, getreulich auszuführen, bis der Herr Jesus gekommen sein wird. Und was lesen wir zum Beispiel in Matthäus 10, Vers 23b? Beziehungsweise 10, Vers 6 folgend, da sagt er seinen Jüngern, tut Buße, sollen sie predigen, denn die Königsherrschaft der Himmel ist mit Händen greifbar nahe gekommen, genauer übersetzt. Und in Vers 23b erhält dieser Auftrag noch eine Gültigkeitsdauer, indem der Herr Jesus dort sagt in Matthäus 10, Vers 23b, denn wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende sein, bis der Sohn des Menschen gekommen sein wird. Also haben sie, bis er gekommen sein wird, von einer nahe bevorstehenden Königsherrschaft Jesu zu predigen. Das heißt, selbst Israel hatte den Auftrag, die Königsherrschaft Jesu zu erwarten. Jetzt kam aber das Jahr 70, Jerusalem und der Tempel wurde zerstört und dann gab es kein Israel mehr. Und im Jahr 135 hat der Hadrian dafür gesorgt, dass alles, was Israel hieß, komplett umbenannt wird. Palästina, da kommt ja der Unsinn vom Palästinenserstaat und vom palästinensischen Volk und dem ganzen Herr. Das war Werk des Römers Hadrian. Ja, das sind lauter fiktive Begriffe, die einer erfunden hat, um einfach den Namen Israels auszurotten unter dem Himmel. So wie es im Psalm 83 steht, zum Beispiel. Ja. Und das ist alles Fake. Ja. Also Täuschung und Betrug. Und jetzt mussten natürlich die Jünger sagen, oh, jetzt gibt es offensichtlich einen Unterbruch, eine Unterbrechung unseres Auftrags. Und wie lange dauert der, bis es wieder ein Volk Israel im Land der Väter gibt? Im Grunde müsste jetzt in Israel gepredigt werden, Leute, die Königsherrschaft Jesu, die steht vor der Tür. Das ist eigentlich der Auftrag an Israel, an die 12 Apostel, ja, in Israel. Und die werden, mit Sicherheit wird es spätestens nach der Entrückung wieder aufleuchten. Ein Beweis ist das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Da heißt es, um Mitternacht ein Geschrei, siehe was, der Bräutigam kommt. Wer ist der Bräutigam? Haupt plus Glieder, der Ehemann, der Ehefrau des Christus. Wann passiert es? Um Mitternacht. Was ist Mitternacht? Das ist der Beginn der dritten und der vierten Nachtwache. Das sind die beiden Hälften des 70. Siebeners. Zu Beginn des 70. Siebeners ist Mitternacht. Um Mitternacht, stimmt ja, plus 7 Jahre kommt er. Und die Leute, die dann leben, die werden die Offenbarung studieren und dann stellen sie fest, wenn die beiden Zeugen da sind, dann können wir zählen. 1260 Tage, dann werden sie umgebracht. Wenn das passiert, dann können Sie sagen, aha, der Herr hat geredet und getan. Und dann können Sie weiter wissen, es dauert nur noch 3,5 Jahre, dann kommt er wieder. Und das heißt, für die Zeit, die so gravierend schlimm ist, dass sie fast nicht erträglich ist, da hat der Herr genaue Tage angegeben, wie lang die dauern. Wir aber als Gemeinde brauchen diese Information für unsere Erwartung nicht. Ja, und deshalb ist es sinnlos, einen Tag der Entrückung berechnen zu wollen. Wir brauchen das nicht. Es reicht, dass der Herr sagt, Leute, ich bewahre euch und das ganze Zeug mit dem 70. Siebener, da braucht ihr euch keinen Kopf machen drüber. Ja? Ihr müsst wissen, was da kommt, aber ihr kommt da nicht rein. Das ist, da sorge ich dafür. Und deshalb möchte ich jetzt in der verbleibenden Zeit, und es wird auch nicht lange dauern, nicht so lange wie gestern, die Frage stellen, ja, wie hält denn der Christus das Offenbarwerden der beiden Tiere zurück? Die Frage steht ja auch ein Stück weit im Raum. Wie macht Gott das? Wie macht der Herr Jesus das? Jetzt will ich mit einer Stelle antworten, die würde eigentlich schon reichen. Ich lese jetzt aus Jeremia 32, Vers 26 und 27. Und ich empfehle euch dieses Kapitel, lest es mal in einer stillen Stunde nach. Und dann stellt ihr fest, Gott hat von dem Jeremia hier eine völlig idiotische Handlung erwartet. Er saß nämlich gefangen in Jerusalem im Gefängnishof und draußen waren die Wälle von Nebukadnezar schon so hoch aufgetürmt, dass es nur noch Tage oder Wochen gedauert hat, dass die Stadt eingenommen wird. Und der Jeremia hatte gepredigt, dass Israel den ganzen Überrest Judas nach Babel wegführen wird. Und er wusste, da bin ich mit dabei. Ja, ich werde mit weggeführt. Und dann sagt Gott zu ihm, du, es kommt nächstens dein Neffe und der sagt zu dir, kauf einen Acker in Anatot, ungefähr eine Tageswanderung weg von Jerusalem. Da war eine Prophetenschule in dem Gebiet. Und da kaufst du bitte einen Acker. Und der Jeremia hat sich gesagt, Herr, wie kannst du sowas Idiotisches von mir verlangen? Und er hat erst geglaubt, dass es das Wort Jahwes war, als der Neffe tatsächlich aufgekreuzt ist und ihm das Angebot gemacht hat und hat gesagt, kauf den Acker, denn du hast das Lösungsrecht. Und dann hat der Jeremia das gemacht, die Briefe geschrieben und so weiter und dann hat er sich hingesetzt und hat gebetet. Und das war das einzig Richtige. Und er fing sein Gebet an, Jahweh, du bist der Gott des Himmels und der Erde, der Gott allen Fleisches, dir ist kein Ding unmöglich. Und ich habe jetzt was völlig Idiotisches machen sollen. Wie begreife ich denn das jetzt? Und jetzt antwortet Jahweh auf dieses Gebet, indem er den ersten Satz von dem Gebet Jeremias nimmt und den vorne an seine Rede hinsetzt. Er sagt, jetzt lese ich das vor, und das Wort Jahwes geschah zu Jeremia also. Siehe, ich bin Jahweh, der Gott Israels. Steht es da? Nee. Der Gott allen Fleisches. Sollte mir irgendein Ding zu wunderbar sein? Ja? Also ist das schon die erste Antwort, wie hält Gott es auf, das Böse, indem er einfach sagt, ich kann das. Warum? Weil ich alle Mittel habe. Also muss ich mir nicht einmal einen Kopf drüber machen, wie das Gott macht. Ich weiß, er kann's. Jetzt lesen wir eine Stelle aus dem Alten Testament in 2. Könige 19, 5 bis 7. 2. Könige 19, 5 bis 7. Da war in Jerusalem schon fast die Situation eingetreten, in der der Jeremia einige Jahre später war. Das war zur Zeit Hiskias und das, was sich dort abgespielt hat bei Jeremia, das war zur Zeit von Zedekia, dem letzten König Israels. Und jetzt passiert da Folgendes. Der Assyrer hatte schon ganz Juda eingenommen und es war nur noch Jerusalem übrig einzunehmen. Und dann hat er seinen Adjutanten geschickt, den Rabsake, und er hat dann Israel und den Gott Israels geschmäht und hat gesagt, welcher Gott wird mich aufhalten, Jerusalem einzunehmen? Und da sind die Leute sind total bestürzt gewesen, das war zur Zeit Jesajas. Und jetzt lese ich die Verse 5 bis 7. Und die Knechte des Königs Hiskia kamen zu Jesaja. Und Jesaja sprach zu ihnen, also sollt ihr zu eurem Herrn sagen. So spricht Yahweh, fürchte dich nicht vor den Worten, ja, dieses Rabsake und von dem Brief, den er da geschrieben hat, von dem König von Assyrien, die du gehört hast, womit die Diener des Königs von Assyrien mich gelästert haben. Siehe, und jetzt kommt eine Methodik Gottes, ich will ihm einen Geist eingeben, dass er ein Gericht hören und in sein Land zurückkehren wird, und ich will ihn durchs Schwert fällen in seinem Land. Also eine Methodik ist, dass Gott irgendjemand auf dieser Erde einen Geist eingibt, sodass er eine Handlung vollzieht, die er normalerweise nicht vollziehen würde. So kann er irgendeinem Herrschenden unserer Tage, ob der Putin oder Trump oder sonst wie heißt, kann er ins Herz geben, etwas zu tun, damit die Entwicklung entweder in diesem Land oder global eine Richtung einnimmt, damit der Plan Gottes erfüllt wird. Das kann er. Beweis hier, ganz einfach. Und wenn man weiterliest, dann merkt man, der ist dann tatsächlich zurück und seine Söhne haben den König von Assyrien umgebracht und sind dann geflohen. So einfach ging das. Und jetzt gehen wir nach Sprüche 21, Vers 1. Das erklärt, warum Gott es kann. Sprüche 21, Vers 1. Gleich Wasserbächen ist eines Königs Herz in der Hand Jahwes. Wohin immer er will, neigt er es. Das heißt, Gott kann zu beliebigen Zeitpunkt das Herz irgendeines Menschen zu einer bestimmten Handlung bringen. Ob der glaubt oder nicht glaubt, das ist völlig egal. Lest mal nach Daniel 4, Vers 34 bis 37, was der Nebukadnezar dort über den Gott des Himmels sagt, nachdem er 7 Zeiten von Gott behandelt wurde. Im wahrsten Sinn des Wortes. Er hat Gras gefressen und so weiter. Und es ist das einzige Mal, dass in der Geschichte, in der Schrift und auch in der weltlichen Geschichte ein König, der abgesetzt wurde, wieder eingesetzt wurde von seinen eigenen Leuten. Das gab es nur 2 in der Bibel. Einmal der Nebukadnezar und im anderen Fall war es der Manasse, der in der Gefangenschaft in Babel Buße getan hat. Der hat am längsten regiert, 55 Jahre Terrorherrschaft in Jerusalem. Und Gott hat ihn wieder in sein Amt eingesetzt. Ja? Beim Nebukadnezar genauso. Und dann sagt er, ich preise den Gott des Himmels. Ja? Nach seinem Willen tut er mit dem Heer der Himmel, mit den Bewohnern der Erde, und da ist niemand, der seiner Hand wehren und ihm zu sagen könnte, was tust du? Steht da in Vers 35. Ja, das Gleiche passiert ähnlicherweise mit Ahab, mit dem Jerobeam dem Zweiten in 2. Könige 14, 23 bis 27. Da kann man das auch nachlesen. Und da hat der Herr durch Jona, den Sohn Amittais, lesen wir dort in Vers 25, dieser böse König, der Jerobeam der Zweite, über den stellt Gott die Grenze Israels wieder her, vom Eingange Hamats bis an das Meer der Ebene, nach dem Wort Jahwes des Gottes Israels, das er geredet hat durch seinen Knecht Jona, den Sohn Amittais, den Propheten, der von Gath-Hefer war. Und Gath-Hefer lag übrigens ungefähr 5 Kilometer vom späteren Nazareth entfernt. Ja, also der Jona hatte in Galiläa gewirkt, dort wo später der Herr Jesus gewirkt hat. Und er hat dem bösen König gelingen, verheißen, dass er wieder die alte Grenze herstellen darf, obwohl der Jerobeam II. Ein gottloser König war. Hat Gott Israel geholfen durch den gottlosen König? Warum? Das steht im Vers 26, denn Yahweh sah, dass das Elend Israels sehr bitter war und dass dahin war der Gebundene und dahin der Freie und dass kein Helfer da war für Israel. Und Yahweh hatte nicht gesagt, dass er den Namen Israels austilgen würde unter dem Himmel hinweg. Und so errettete er sie durch Jerobeam, den Sohn Joas. Und wir sagen, wie bitte? Durch einen gottlosen König kann Gott retten? Ja, natürlich kann er das. Wenn er will, macht er das. Und genauso hält der Herr das Böse auf, indem er zu irgendeinem gottlosen Herrscher sagt, du machst jetzt das und das. Und der macht's. Und der weiß nicht einmal, dass das von Gott ist. Der wird sogar abstreiten. Er sagt, meine Idee gewesen. Und so lesen wir etwa, bin jetzt dann gleich zu Ende, in 2. Korinther, ja, ich sag die Stelle noch, damit ihr selber nachlesen könnt, 1. Könige 20, 26 bis 30. 1. Könige 20, 26 bis 30, da hat Gott durch den Ahab Ähnliches gemacht, und zwar aufgrund der Tatsache, dass die Syrer gesagt haben, Yahweh sei ein Gott der Berge. Und wenn die Syrer also in einer Ebene angreifen würde, dann würde der Gott gar nicht helfen können, weil er ja ein Gott der Berge sei. Und hat Gott bewiesen, dass er auch ein Gott der Ebene ist. Das könnt ihr dort nachlesen. Und jetzt lese ich noch aus 2. Könige 5, Vers 1. Ist auch so eine kostbare Geschichte. Ja, und sie zeigt einfach diese Beispiele aus dem Alten Testament. Und ich habe ja jetzt nur ein paar genannt. Ja, da gibt es ja noch zig andere Geschichten, aus denen man genau das Gleiche rausziehen kann an Gottes Eingreifen in das aktive Eingreifen der Geschichte. 2. Könige 5, Vers 1, da heißt: Und Naaman, der Heeroberste des Königs von Syrien, war ein großer Mann vor seinem Herrn und angesehen. Warum? Denn durch ihn hatte Yahweh den Syrern Rettung gegeben oder Sieg. Und der Mann war ein Kriegsheld, aber aussätzig. Und es war noch bevor er eine Beziehung zu Yahweh, dem Gott Israels, hatte. Und jetzt frage ich mir, ja, wieso hat denn Gott den Syrern Sieg gegeben durch den Naaman? Das sind doch die Feinde seines Volkes. Wie kann Gott das machen? Ja, Gott ist souverän. Und er macht's einfach. Ja? Er macht's einfach. Und was ist dann rausgekommen? Dann haben sie ein Mädchen geklaut in Israel. Und das Mädchen sagt jetzt nicht, ja, das ist ja super, jetzt hat es den endlich erwischt. Ja, jetzt hat er mich hier in das Haus gebracht und da gehöre ich gar nicht hin. Ganz recht, dass der krank ist. Nee, was hat sie gemacht? Hat sie zu ihrer Herrin gesagt, wäre doch mein Herr bei dem Propheten, der zu Samaria ist, das war der Elisa. Der würde ihn von seinem Aussatz heilen. Und was hat Gott gemacht? Genau das hat er gemacht. Das war die andere Seite. Ja, das sehen wir, Gott verwendet den Mann einerseits für den Sieg der Syrer und andererseits begegnet er ihm und der Mann schließt dann sofort, aha, jetzt brauche ich aber, weil ich ja wieder heim muss, mindestens einen Wagen Erde, damit ich auf dieser Erde dem Gott des Landes dienen kann, der mich gesund gemacht hat. Und wir lachen da vielleicht drüber. Aber der Mann hat richtig gedacht. Weil über jedes Volk hat ja Gott Götter gesetzt. Das sagt der Paulus auch in 1. Korinther 8 zum Beispiel. Und in dessen Vorstellung hat er genau das Richtige gemacht. Er konnte ja nicht zur Anbetung Jahwes immer wieder nach Israel reisen. Und offensichtlich war es dem Mann wichtig, dass er das ständig machen kann. Und deshalb brauchte er Boten Israels in seiner Nähe. Und dann hat er auch noch gebetet und hat gesagt, der Herr, Jahweh möge mir vergeben, dass ich jetzt trotzdem noch in das Haus des Gottes meines Herrn reingehen muss, weil ich das aufgrund des Staatsprotokolls tun muss. Ich bin der Heeroberste und ich muss, wenn der König in das Haus seines Gottes geht, da mit rein. Und was sagt er? Elisa, geh hin in Frieden. Mach's. Kein Problem. Warum? Weil er wusste, der Mann wird niemand anders mehr anbeten als Jahweh, den Gott, den er geheilt hat. Der ihn geheilt hat. So muss ich sagen. Ja. Wir fragen immer wieder, oder lest einfach nochmal das Beispiel von Kores nach in Jesaja 44. Ja, da spricht Gott davon, dass er durch den Kores befehlen wird, dass Jerusalem wieder gebaut wird, und es stand ja noch. Und dass der Tempel wieder gebaut wird, der stand auch noch. War ungefähr 120 Jahre vorher. Da nennt er schon den Namen dessen, der das macht. Und der Kores hatte keine Ahnung. Und trotzdem lesen wir dann in der Erfüllung in 2. Chroniker 36, und das wäre meine letzte Stelle für heute, 2. Chroniker 36, passt, ist genau identisch mit dem nachfolgenden Esra 1, Vers 1 folgende. Da lesen wir die Erfüllung dieser Verheißung in Jesaja 44, 45. Verse 22 und 23 im 2. Chroniker 36. Und im ersten Jahre Kores, des Königs von Persien, jetzt kommt wichtig, damit das Wort Jahwes durch den Mund Jeremias erfüllt würde, erweckte Jahweh den Geist des Kores. So einfach. Gott erweckt ja, den gottlosen Perserkönig, ja, der seinen Göttern diente, erweckt ihn, und was macht er jetzt? Des Königs von Persien, er ließ einen Ruf ergehen durch sein ganzes Königreich, und zwar auch schriftlich. Und er sprach, so spricht Kores, der König von Persien, alle Königreiche der Erde hat Jahweh, der Gott des Himmels. Er sagt nicht der Gott Israels. Er hat gewusst, das ist der Gott des Himmels, und er hat mich jetzt beauftragt. Alle Königreiche der Erde hat der Gott des Himmels mir gegeben, und er hat mich beauftragt, ihm ein Haus zu bauen zu Jerusalem, das in Juda ist. Wer irgend aus seinem Volke, in Klammer 12 Stämme, ist, mit dem sei Jahweh sein Gott, und er ziehe hinauf. So einfach geht es. Ja, und es war ja ein weltbewegendes Ereignis. Und warum? Damit das Wort Jahwes durch den Mund Jeremias erfüllt würde. So einfach. Was lesen wir beim Josef? Das fällt mir jetzt gerade noch ein, das muss ich jetzt auch noch vorlesen. Psalm 105, Vers 17 bis 19. Ihr kennt alle die Geschichte, der Josef wurde verkauft nach Ägypten. Kein Mensch hat geglaubt, dass man den jeweils noch zu Gesicht bekommt, den Josef. Ja, der Vater hat es aufgegeben, der hat ihm mehr geglaubt, über 20 Jahre lang, dass sein Sohn tot ist. Ja, seine Brüder haben es 20 Jahre verheimlicht, dass sie den dahin verkauft haben, dass er womöglich sogar noch lebt. Und jetzt heißt es in Vers 16 dort im Psalm 105, und er, Jahweh, rief eine Hungersnot über das Land herbei, Ägypten und alle umliegenden Völker. Jede Stütze des Brotes zerbrach er. Er sandte einen Mann vor ihnen her. Josef wurde zum Sklaven verkauft. Man presste seine Füße in den Stock. Und jetzt heißt wörtlich, und seine Seele, die Seele des Josef, kam in Eisen. Ja, der hat gelitten, 13 Jahre lang. Ja, hat er gelitten. Und was steht weiter da, Vers 19? Bis zu der Zeit, da sein Wort eintraf. Das Wort Jahwes läuterte ihn. Josef wurde in den 13 Jahren für das vorbereitet, was danach kommen sollte. Und der Josef hat es sofort erkannt. Er sagt zu seinen Brüdern, ihr habt gedacht, es böse zu machen, Gott aber dachte es gut zu machen. Ja, das ist auch so eine Methodik Gottes. Jemand beabsichtigt Böses und Gott dreht es so hin, dass daraus Gutes hervorkommt. Das ist auch so eine Methode Gottes, seinen Plan zu erfüllen. Ja, das heißt, es ist ganz einfach. Auf solcherlei Weise hält der Christus auch das Geheimnis der Gesetzlosigkeit vor seiner finalen Entfaltung oder auch, um Jesu Worte in Matthäus 24, 12 zu nennen, vom Überhandnehmen zurück. Wie lange? Bis er seinen Leib, seine Vervollständigung aus der Erde entfernt oder entrückt hat. Halleluja. Amen. Gesegnet sei Yahweh, der Gott Israels und der Gott und Haupt, der Herr und unseres Hauptes Jesus Christus. Und er lasse uns bald ihm entgegenfliegen. Ja. Ich möchte noch beten. Lieber Vater, hab Dank, dass wir immer wieder staunend vor deinem Wort stehen und vor allem staunen darüber, wie einfach du in die Geschichte, in den Ablauf der Zeiten eingreifst. Indem du irgendwelche Menschen, von denen du weißt, dass sie etwas bewirken können, ob sie glauben oder nicht, dass du ihnen etwas ins Herz gibst und dann tun sie es einfach, weil sie gar nicht anders können. Warum? Weil du es so willst. Und darüber lass du uns auch jetzt zur Ruhe kommen. Und du hast uns ja in die finsterste Zeit, die jemals über diese Erde ging, hineingestellt. Und du tust in dieser Zeit deinen Leib zubereiten für das, was nachher folgt. Sodass wir in die Lage versetzt werden, Engel und den Kosmos zu richten, das heißt zurechtzubringen. Und schenk, dass wir das und dass ich das auch jeden Tag immer wieder geschehen lasse, auch wenn dabei Dinge helfen müssen, die mir nicht gefallen. Hab Dank, dass du alles verwendest, so wie du auch den Josef in Eisen gebracht hast, seine Seele eingezwängt hast, bis auf den Tag, da dein Wort eintraf. Wir segnen dich, du großer Herr und Heiland, Jesus Christus, und dich, unser Gott und Vater. Amen.